Zen, der Podcast von Chukka Sangha.
Heute möchte ich über das 89. Beispiel aus dem Hikigan Roku sprechen. Das heißt Ungans, der ganze Körper ist Hand und Auge. Also es gibt zwei große Koansammlungen, sage ich mal jetzt für die, die noch neuer hier sind. Mumon Kan und Hikigan Roku. Hikigan Roku hat auch den Status eines Weltkulturerbes übrigens. Also dass die 100 Koans, die dort zusammengetragen worden sind, sind Weltberühmtheiten. Und es gibt von diesen Koansammlungen zwei Bearbeiter, nämlich Engo, der diese Koans gesammelt hat, und Secho, der sie mit Gedichten versehen hat. Und Engo hat auch zu verschiedenen Koans eine Einleitung geschrieben, so auch zu diesem hier. Und da heißt es: Wenn der ganze Körper Auge ist, dann siehst du nicht beim Sehen. Wenn der ganze Körper Ohr ist, dann hörst du nicht beim Hören. Wenn der ganze Körper Mund ist, dann sprichst du nicht beim Sprechen. Wenn der ganze Körper Geist ist, dann denkst du nicht beim Denken. Wenn du den ganzen Körper beiseite lässt und es keine Augen gibt, wie kannst du sehen? Wenn es keine Ohren gibt, wie kannst du hören? Wenn es keinen Mund gibt, wie kannst du sprechen? Wenn es keinen Geist gibt, wie kannst du denken? Wenn dir diese Sache vertraut ist, dann befindest du dich in der Gesellschaft der alten Buddhas. Aber wenn du die Gesellschaft der Buddhas beiseite lässt, mit wem solltest du dich im Zen üben? Und jetzt kommt das Beispiel. Ungan fragte Dogo: Was nützen dem großen Bodhisattva der Barmherzigkeit all diese Hände und Augen? Dogo sagte: Es ist, wie wenn ein Mann mitten in der Nacht mit ausgestreckter Hand sein Kopfkissen glättet. Ungan sagte: Ich verstehe. Dogo dazu: Wie hast du es verstanden? Ungan antwortete: Der ganze Körper ist Hand und Auge. Dogo sagte: Du hast gesprochen, aber du hast nur 1/18 der Wahrheit wiedergegeben. Ungan sagte: Wie würdest du es sagen? Dogo: Der gesamte Körper ist Hand und Auge. Ja, und Secho schreibt dazu in seinem Gedicht: Zu sagen, das Ganze ist in Ordnung. Das Gesamte ist ebenfalls gut gesagt. Wenn du es begrifflich meinst, bist du Millionen Meilen entfernt von der Wahrheit. Wenn der riesige Phönix seine Schwingen ausbreitet, verschwinden die Wolken der sechs Richtungen. Seine Flügelschläge peitschen die Meere der vier Reiche. So ist es, wenn man ein Staubkorn aufhebt. Viel Geblöke, aber wenig Wolle. Siehst du nicht, die Juwelen im Netz reflektieren sich gegenseitig. Woher kommt das Auge des Stabes? Ich rufe, tut, tut. In der Entwicklung des Buddhismus, da gab es mehrere Strömungen. Und zunächst wurde der Buddhismus über die Lehre der Älteren übermittelt. Die heißen Theravadin. Thera heißt alt, Vada heißt der Weg, ja. Der Weg der Älteren. Und der Weg der Älteren war ein rein klösterlicher Weg. Also die Nachfolger des Buddhas, die diesen Weg beschritten haben, die haben darauf gepocht, dass man Mönch wird. Sie hatten dazu auch so eine Ochsentour-Theorie. Also als einfacher, normaler Mensch konnte man nicht Erleuchtung erfahren, sondern da musste man sich erst durch gute Werke den Status verdienen, mehrmals Wiederkehrer, einmal Wiederkehrer, niemals Wiederkehrer. Und dann konnte man schließlich als Mönch Erleuchtung erlangen. Frauen mussten natürlich durch gute Werke erstmal dafür sorgen, dass sie als Mönche wiederkehren konnten. Und dann, nach weiteren Inkarnationen, hatten sie vielleicht die Chance, auch zum Erwachen zu kommen. Und diese Theorie, sage ich jetzt mal, die natürlich auch eine Begleitpraxis hatte, nämlich eine rein mönchische Sangha, die hatte natürlich Folgen. Und eine der Folgen war, dass der Buddhismus geschrumpft ist in seiner Bedeutung. Ja. Wenn das nur noch Mönche dazu etwas bringen können, naja, guck dir an, wer alles so Mönch wird. Also, was soll dann aus der Lehre des Buddha werden? Und deshalb gab es gegen diese Auffassung eine Art Revolte im Buddhismus. Um das Jahr 200 vor Christus fing das schon an, also vor unserer Zeitrechnung. Und so der Höhepunkt war dann so um die 200 nach unserer Zeitrechnung. Und da erschien zum Beispiel das Vimalakirti Sutra. Vimalakirti war ein Freund des Buddha, ein Laie. Und der Buddha schätzte ihn sehr. Und eines Tages wurde Vimalakirti krank. Und Vimalakirti war ein sehr auseinandersetzungsfreudiger Laie, der gerne mit den Mönchen so in spirituelle Streitgespräche ging. Und die 10 wichtigsten Jünger des Buddha, die hatten sich schon mit ihm gestritten, sage ich mal, auseinandergesetzt. Und die haben sich gegenseitig davor gewarnt, sprich nur nicht mit dem, da ziehst du auf jeden Fall den Kürzeren. Und jetzt war der plötzlich krank. Und da der Buddha gesagt, ach, kann ich mal jemand von euch zu dem hingehen und meine Genesungswünsche übergeben und na, ich habe hier noch ganz wichtige Sachen zu tun und so weiter. Jeder hatte da so eine Ausrede von den 10 wichtigsten Mönchen da des Buddha. Und zum Schluss hat er sie einfach alle zusammen dahin geschickt. Geht bitte alle zusammen hin, übermittelt meine Genesungswünsche. Und die kamen da an und es gab dann da natürlich ein Gespräch, das wird auch hier im Hikigonroku irgendwo beschrieben, wo Vimalakirti die gefragt hat, was ist denn nun das Tor zum Ein und Allem? Und dann hat jeder Mönch da irgendwas dazu gesagt, ja. Aber sie haben alle nur was gesagt und keiner hat es gezeigt. Und deshalb hat Vimalakirti da mit seinem donnernden Schweigen dagegen gehalten. Seine Antwort war tiefes Schweigen, aber ein Schweigen, was die Herzen berührt und bewegt. Dann waren die armen Jünger da schon mal wieder, saßen sie da so bedrüppelt da und zu einem Überfluss tauchte da noch eine Deva auf, die da im Hause von Vimalakirti irgendwie war, so ein Geistwesen. Und die hat dann diese 10 Mönche, das waren ja alles Männer, angesprochen. Wie seht ihr das? Kann man als Frau erwachten Geist haben oder nicht? Dann haben die gesagt, ja, da musste man erst und so weiter, ne, durch diese Ochsentour. Und da hat die gelacht und hat gesagt, ich verwandle euch mal kurz in Frauen. Mal sehen, wie ihr dann die Frage beantwortet. Dann hatten die plötzlich alle Frauenkörper und mussten zugeben, dass die äußeren Merkmale dieses Körpers jetzt keinerlei Einfluss haben auf den Status des Erwachens. Also damit war schon mal die Mann-Frau-Frage geklärt, bevor sie zum Buddha zurückgingen. Ja. Da werden noch viele andere Dogmen des Theravada-Buddhismus entsorgt in diesem Vimalakirti-Sutra. Ja. Und seitdem gibt es den Mahayana-Buddhismus. Mahayana bedeutet großes Fahrzeug. Die Mahayanisten redeten manchmal ein bisschen abfällig von den Theravadins und nannten die Hinayanisten, also kleines Fahrzeug, nehmen so wenig Platz für die Erwachung, fürs Erwachen, während im großen Fahrzeug des Mahayana haben wir alle Wesen Platz, sogar die Mücken. Und da gibt es eben ein transformiertes Ideal des Arhat. Der Arhat war so die Krönung des Theravada-Buddhismus, also der erwachte, große, einzelne Einsiedlermönch, ja, der Arhat. Und der wurde transformiert in den Bodhisattva. Also Bodhisattvas sind Menschen, die das Erwachen in ihrem Leben realisiert haben und die jetzt nicht ins Nirvana eingehen, sondern diese Möglichkeit nutzen, um allen fühlenden Wesen zur Seite zu stehen und dazu beizutragen, dass die auch zum Erwachen kommen. Ja, deshalb wimmelt also die Welt des Mahayana von Bodhisattvas. Und es gibt klassisch 6 Bodhisattva-Gelübde, will ich jetzt hier nicht aufzählen, aber also eine gewisse Richtschnur für deren Handeln. Und der Buddha hat einmal sich von verschiedenen Bodhisattvas, nämlich 25, erläutern lassen, wie denn nun ihr Weg zum Erwachen gewesen ist. Und da haben die das alle geschildert, ja. Und die einen sind durch Berührung mit Wasser erleuchtet worden, die anderen durch bestimmtes Sehen von Dingen und so weiter, Hören bestimmter Botschaften und so. Und als letzte in dieser Reihe von Bodhisattvas, die ihre Erleuchtungserlebnisse schildern, da stand Bodhisattva Avalokiteshvara. Und das ist der, von dem hier die Rede ist. Ja, der große, barmherzige, ne? Mit den 1000 Armen und 1000 Augen. Ja. Also der große Bodhisattva der Barmherzigkeit. Was nützen dem großen Bodhisattva der Barmherzigkeit all diese Hände und Augen? Und Avalokiteshvara wird halt häufig dargestellt mit 1000 Armen und auf jedem Arm hat er eine Hand und in jeder Hand ist ein Auge zu sehen. Ja? Also, gibt so Darstellungen in japanischen Tempeln, da ist der Tempel voll mit Armen und Augen von Avalokiteshvara. Ja? Und ja, die fragen sich also, was nützen dem eigentlich seine 1000 Hände und 1000 Augen, ja. Und das fragen wir uns natürlich auch. Und in der Geschichte, wo die Bodhisattvas ihr Erwachen schildern, da ist eben auch Bodhisattva Avalokiteshvara dabei. Und Bodhisattva Avalokiteshvara hat auf eine sehr spezifische Weise das Erwachen erfahren. Ob es jetzt ein Mann war oder eine Frau, ist nicht so ganz sicher. Also in Indien wurde Avalokiteshvara als Mann gesehen, in China wurde er oder sie als Frau gesehen. In Japan haben wir mehr so eine androgyne Wahrnehmung. Also bei den ganzen Diskussionen, die heute über die Geschlechterproblematik auftauchen, da hätte sie ein gutes Statement abgeben können, ja, von wegen, dass es auf männlich oder weiblich gar nicht ankommt, ja, sondern auf Menschsein. Und sie hat ihr Erwachen erfahren, indem sie lebte in einem Fischerdorf. Und da hat sie immer das Herannahen der Wellen und das Wiederwegrollen, Ebbe und Flut, ja, diesen Prozess hat sie so zugehört. Und da hat sie ihr Zuhören reflektiert und beobachtet. Und sie hat untersucht, dass ein Hörsubjekt, dass ein Hörobjekt, dass ein Hörprozess. Und sie kam zu dem Ergebnis. Und dieser ganze Prozess ist eingebettet in das Abwesende. Interessanterweise hat sie festgestellt, etwas Abwesendes sehen können wir nicht. Aber das Abwesen von Geräuschen können unsere Ohren registrieren. Das Abwesen. Ein interessanter Fall. Das Anwesende wahrzunehmen, das ist leicht. Aber das Abwesende wahrzunehmen und dann noch wahrzunehmen, dass das Abwesende uns alle verbindet. dass es sozusagen das Milieu ist, aus dem wir alle stammen und in das wir alle wieder zurückkehren. Das hatte sie verstanden. Und auf diese Weise hat sie das Feld des Mitgefühls entdeckt, was das ganze Universum durchzieht. Unser ganzes Universum ist auch Mitgefühl. Und unser Universum ist ja freundlich. Ich weiß, es gibt Menschen, die das nicht glauben. Die stehen morgens auf, ziehen die Vorhänge zur Seite, sehen, dass es regnet und sagen, ja, typisch, wenn ich mal frei habe, dann muss es natürlich regnen. Und am nächsten Morgen ziehen sie Vorhänge auf und sehen die Sonne scheinen und sagen, ja, heute, wo ich den ganzen Tag drin arbeiten muss, da scheint natürlich die Sonne. Also man kann sehen, dass das auch etwas mit unserem Geist zu tun hat, wie wir das Universum sehen. Wir können das als schrecklich, als gleichgültig, als angstmachend, aber auch als wundererzeugend und freundlich sehen. Und wenn wir leiden, dann haben wir uns für gewöhnlich verstrickt in unseren Geist der Trennung. Wir haben uns als getrennt aufgefasst vom Rest des Universums. Das macht Angst, das macht eng, das schafft Leiden. Und Avalokiteshvara hatte mit dieser Erkenntnis, dass im Grunde genommen das Abwesende durch alle Wesen hindurchströmt, wie das Mitgefühl, hatte sie einen Zugang, einen unendlichen, unerschöpflichen Zugang zum Mitgefühl gewonnen. Durch Zuhören. Und dem Buddha hat Avalokiteshvara dann ihre Methode der Befreiung der Wesen geschildert. Und da hat sie gesagt, ich konzentriere mich nicht auf den Meditierenden, sondern ich konzentriere mich auf die Meditation bzw. das Zuhören. Und zwar höre ich Raum geben zu. Das ist ein Zuhören, was frei ist von eigenen selbstischen Anteilen. Das ist einfach nur vollständiges Zuhören. Und sie sagt, indem ich den Wesen auf diese raumgebende Weise zuhöre, gebe ich ihnen die Möglichkeit, dem Klang ihrer eigenen Stimme zuzuhören, sich selber zu verstehen. Und dadurch trage ich zur Befreiung der Wesen bei, denn dadurch führe ich sie aus dieser Enge heraus. Wenn sie sich selber verstehen, wenn sie angefangen bei ihren Gefühlen und Bedürfnissen sich in diesem Universum so verorten können, wie es der Wirklichkeit entspricht, dann ist da kein Leiden mehr. Und dann hat der Buddha gesagt, dieser Weg des Zuhörens, das ist für diese Welt, in der wir jetzt leben, der beste Weg zur Befreiung der Wesen. Es gibt viele andere, aber der ist der beste. Und das sage ich euch jetzt auch nochmal, das ist der beste Weg, hat der Buddha gesagt. Also lasst uns üben in dem Zuhören, wie Avalokiteshvara das macht. Im raumgebenden Zuhören. Ja? In der Welt ist so viel Leiden unterwegs und so wenig Zuhörer. Deshalb hauen sich auch die Raketen um die Ohren und so weiter. Ja. Wenn da mal ein paar Zuhörer dazwischen wären, dann wären wir wahrscheinlich in einer anderen Situation. Aber man hört sich nicht zu. Offensichtlich ist es sportlicher, sich gegenseitig abzuknallen. Aber Avalokiteshvara setzt auf das Zuhören. Und nun zurück zu diesem Koan. Das klingt ja so ein bisschen merkwürdig, ja. Was nützen dem großen Bodhisattva der Barmherzigkeit all seine Hände und Augen? Und Dogo sagt ja, es ist wie wenn ein Mann mitten in der Nacht mit ausgestreckter Hand sein Kopfkissen glättet. Also es ist mir bestimmt auch schon ab und zu passiert, dass ich mitten in der Nacht mein Kopfkissen mit der Hand geglättet habe. Aber wieso ist das die Antwort auf die Frage, was dem die Hände und Augen nützen? Ja? Naja, dabei bleibt es ja auch nicht. Und Ungarn sagt zwar, ich verstehe, aber dann will Dogo wissen, wie hast du es denn verstanden? Und da sagt er, der ganze Körper ist Hand und Auge. Und das finde ich auch so großartig. Ja? Die Erkenntnisse im Buddhismus kommen zustande durch den Einsatz des ganzen Körpers. Wir sitzen nicht da an irgendwelchen philosophischen Schreibtischen und machen uns Gedanken über Mitgefühl und Weisheit, wie es in den alten Schriften steht und so weiter. Nein. Wir gehen ran ans Speck. Körper ist wichtig. In der gewaltfreien Kommunikation, da spricht Marshall Rosenberg davon, dass wir uns als Menschen dadurch weiter bewegen können, indem wir von unserer Großzügigkeit Gebrauch machen und indem wir uns miteinander mit der Intention verbinden, das gegenseitige Leben schöner zu machen, Wunder geschehen zu lassen in unserem Leben, uns dafür zu öffnen. Und das Interessante ist, er knüpft da an der Buddha-Natur an. Und unsere Buddha-Natur ist es natürlich, Empfindungen zu haben, Gefühle und natürlich auch Bedürfnisse. Wir sind ja keine Felsen. Wir sind ja Wesen aus Fleisch und Blut. Und das, was unsere Beweger sind in unserem Leben, das sind unsere Bedürfnisse. Die motivieren uns, uns zu verhalten. Die lassen uns zum Essen gehen, wenn wir Hunger haben. Die lassen uns, wenn wir Trost brauchen, zu einem anderen Menschen hinbewegen und von unseren Leiden berichten und hoffen, dass dieser Mensch uns zuhört. Ja, weil wir gerne verstanden werden möchten. Und alle unsere Bedürfnisse sind gleichzeitig in unserem Körper verortet. Sind körperlich. Genauso wie unsere Gefühle. Wir sprechen da von unseren Gefühlen, Trauer und. Aber es sind ja nur Worte, das sind ja nur Landkarten, die wir da bemühen. Die wirklichen Gefühle sind im Körper. Und natürlich versuchen die Naturwissenschaften herauszufinden, wie und wo die Gefühle im Körper sind. Und die haben da festgestellt, das sind Botenstoffe, die in unserem Blut zirkulieren, die Gefühle. Botenstoffe drücken die aus. Man hat bisher 140 verschiedene Peptidreaktionen herausgefunden, die jeweils einen anderen Gefühlszustand begleiten. Ja? Und dann kannst du dann ins Blut gucken, aha, er ist entrüstet. Okay, gleich wieder zumachen. Man vermutet, dass es wahrscheinlich an die 1000 Peptidreaktionen oder die 1000 verschiedene Botenstoffe gibt, die unser Empfindungsreichtum, unser Gefühlsreichtum in unserem Körper Ausdruck verleihen. Und deshalb finde ich diesen Ausspruch so genial. Der ganze Körper ist Hand und Auge. Ja. Also Berührung ist Hand und Auge. Ja. Mit den Händen handeln ist Hand und Auge. Nicht philosophieren, nein. In Kontakt gehen. Und zwar in aufrichtigen, ehrlichen, unmanipulativen, offenen, wahrhaftigen Kontakt. Das ist, was uns befreit, was uns weiterbringt, was die Schönheit unseres Lebens noch mehr zum Strahlen bringen kann. Und naja, der sagt, der ganze Körper ist Hand und Auge, und Dogo widerspricht dann und sagt, nee, das ist nur die halbe Wahrheit, nur 80%. Ja? Und dann sagt er zu dem Dogo, Herr Ungarn, wie sagst du es denn dann? Und dann sagt er, der gesamte Körper ist Hand und Auge. Was? Dasselbe in Grün, ja. Das ist interessant, dass die beiden sich beziehen auf den Körper. Den gesamten Körper, den ganzen Körper. Das ist alles im Spiel, wenn es um Mitgefühl geht. Und Setscho, der kommentiert dann, sagt, das Ganze ist in Ordnung, das Gesamte ist in Ordnung. Aber es gibt immer irgendwelche Theoretiker, die jetzt die begriffliche Schärfung betreiben. Haha, was meint der eine mit dem Gesamten und der andere mit dem ganzen Körper? Ja, kann man jetzt anfangen, kleine neue Theorien drüber zu bilden und so weiter. Wo endet man? Millionen Meilen entfernt von der Wahrheit. Ja. Und das ist es. Es lässt sich drüber diskutieren. Es lässt sich nur agieren. Und Bodhisattva Avalokiteshvara hat die Fähigkeit, den Menschen, denen sie zuhören möchte, in verschiedenen Formen zu erscheinen. Nämlich denjenigen, die für diese Person die hilfreichste ist. Wenn Avalokiteshvara auftritt, dann ist sie auch immer gleich eine Spiegelgestalt. Wir können uns in der Gestalt, in der sie uns begegnen, spiegeln. Wir können uns in ihr erkennen. Und deshalb ist es ratsam, wenn wir gerade im Ärger sind oder sonst ein eher belastendes Gefühl uns gerade bewegt und da begegnet uns jemand, dann ist es ratsam, erstmal zu schauen, ist das womöglich Avalokiteshvara? Ja, also, weil sie eben in so viel Gestalt uns erscheinen kann, dass wir sie verfehlen können. Ja? Der Kaiser Wu, ja, der hat den Bodhidharma da kommen sehen, der hat sich mit dem unterhalten. Und als Bodhidharma gegangen ist und Shiko fragt, Majestät, waren sich im Klaren, wer das da war, da sagte der Kaiser, nee, keine Ahnung. Und dann dachte er, das war die derzeitige Inkarnation von Bodhisattva Avalokiteshvara. Mann, das hat er verpasst in dem Augenblick, ja. Der ist da schon gegangen. Ja, da hat er dann nichts anderes machen können als eine Stele im großen Palast aufzustellen und da stand drauf, ich sah ihn und ich sah ihn nicht. Weh mir. Der große Kaiser Wu, der hunderttausend von Buddha-Statuen initiiert hat, der viele hundert Mönche zur Ordination zugelassen hat, der ganze Klosteranlagen finanziert hat. Dem entgeht es, dass Bodhisattva Avalokiteshvara ihm gegenübertritt. Ja, das sollte uns nicht passieren. Also seid gefasst, auf welche Gestalt auch immer Avalokiteshvara euch gegenüber annimmt, dass er es ist. Aber das Interessante ist, die Methode von Avalokiteshvara, der also diese, man nennt das Transformationskörper, der diese verschiedenen Transformationskörper annehmen kann, diese Methode hat auch Eingang gefunden in die gewaltfreie Kommunikation. Und zwar in der Weise, dass wir Mitgefühl aus der Haut eines Abwesenden geben. Sagen wir mal, ich übernehme diese Rolle, ja? Dann bin ich der abwesende Konfliktpartner und gebe der anwesenden Person, höre der einfühlsam, raumgebend zu und gleichzeitig öffne ich meinen inneren Raum für den Abwesenden. Ich kann auch dessen Beweger wahrnehmen, dessen Lebenssituation. Das überträgt sich auf mich dank des großen Feldes der Abwesenheit. In der Abwesenheit sind wir alle verbunden. Also die Leerheit, ja, die übermittelt mir genau, wie diese Person, die abwesend ist, sich jetzt im Augenblick fühlt. Und das kann ich der anwesenden Partei berichten. Und dadurch erreiche ich die anwesende Partei in einer Weise, die in der normalen Konfrontation gar nicht möglich wäre. Ja? Und das wirkt heilsam und versöhnend und, naja, kurz und gut. Die gute Nachricht ist, wir brauchen da nicht irgendwo in einen Tempel zu gehen, wie zum Beispiel in Hannover, da steht eine ganz große Avalokiteshvara-Statue in der Pagode, uns in die Halle setzen und unsere Leiden da im Gebet Avalokiteshvara antragen. Können wir natürlich machen, das ist der traditionelle Weg, damit umzugehen. Aber wir, die wir selber in diesem Leidensfeld unterwegs sind und uns damit auskennen, wir können selber Avalokiteshvara sein. Wir können diese Transformationskörper selbst annehmen. Wir können unseren Nächsten in der für ihn sinnvollen Gestalt seines abwesenden Partners erscheinen und ihm einfühlsam zuhören und dadurch seine Welt verändern. Diese Macht haben wir. Die sollten wir wahrnehmen. Und der Gegenüber sollten wir nicht blind sein. Also, Voraussetzung ist, dass wir nicht nur zum Anwesenden Kontakt haben, sondern auch zum Abwesenden, zu diesem Fluid, aus der alle Gestalten hervortreten und in die sie alle wieder zurücktreten, dass wir damit vertraut sind, dass uns das nicht merkwürdig erscheint, sondern dass uns das klar ist. Wir sind nicht nur Kinder der Erde, das kann man ja hier alles sehen und so, oh, ja, das bin ich. Nein, wir sind auch Kinder der Grenzenlosigkeit. Immer. Aber es ist schwerer zu fassen. Aber wenn ihr euch hinsetzt und tiefes Samadhi realisiert, dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass euch diese Kraft begegnet. Und das können wir dann gemeinsam feiern. Hi.
Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.